Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das fühlt sich an wie in der Warteschleife beim Arzt oder so. Wir warten und warten und warten und warten. Und warten auf das Ergebnis der US-Wahl. Und wir müssen feststellen, wir haben noch keins. Aber was wir liefern können, sind die aktuellen Infos. Welche Bundesstaaten stehen noch aus? Welche müsste Biden gewinnen und welche Trump, um die Wahl sicher für sich zu entscheiden? Einen Überblick bekommt ihr im frischen Podcast vom Update am 5. November. Und wisst ihr, was eine Objektberuhigungsgeste ist? Schön. Haben wir was gemeinsam.
Es geht schon gleich am Anfang los. Da bedankt er sich für die enorme Unterstützung der Wähler und dann richtet er das Mikro, obwohl schon in Position ist. Das ist eine sogenannte Objektberuhigungsgeste.
Dirk Eilert ist Fachmann für nonverbale Kommunikation. Wir haben uns aber mit ihm zusammen angeguckt, welche Signale Trump gesendet hat und ob das überhaupt zu dem passt, was er behauptet hat. Nämlich als er behauptet hat, er sei Sieger dieser Wahl. Und da kommt eben diese Objektberuhigungsgeste dann auch noch mal ins Spiel. Außerdem Thema bei uns, macht Corona dumm? Also es gibt zumindest eine Studie, die das behauptet. Da haben sehr viele Menschen mitgemacht, 80.000, die ist publiziert worden. Und wenn die Studie doch zu diesem Ergebnis kommt, dann, ja, dann kann man das ja mal hinterfragen. Denn so einfach ist das nicht. Der Neurowissenschaftler Henning Beck, der ist richtig sauer.
Das ist eine Studie, ich sag's mal so, ja, also da, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu kritisieren. Ich möchte deswegen diese Aussage ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen.
Warum diese Studie und ihre Aussage von Henning so kritisch bewertet wird, wird er euch gleich ausführlich erklären. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Präsidentschaftswahl in den USA ist immer noch nicht entschieden. Und es können weiter beide gewinnen, heißt das dann. Ja, logischerweise Joe Biden könnte es werden, der liegt zumindest in Führung. Aber Donald Trump hat eben auch noch Chancen. Wir schauen uns das ganz genau nochmal an. Jetzt mit Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Matthias, wie ist denn die Lage aktuell?
Ja, wie du gesagt hast, es ist ganz, ganz eng. Aber Joe Biden ist der Präsidentschaft ein Stück näher gekommen, heute und seit gestern Nacht. Er hat in den Bundesstaaten Wisconsin und Michigan die Mehrheit geholt. Das bedeutet, ihm fehlen jetzt noch 17 Wahlleute zu den 270, die nötig sind, um dann im Wahlgremium die Mehrheit zu haben. Und es sind noch 5 Bundesstaaten umkämpft. Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia und North Carolina. Und in allen Staaten ist es extrem eng. In Nevada zum Beispiel führt Biden mit gerade mal rund 7.000 Stimmen. Alaska gibt es da noch, das hat auch noch kein Ergebnis, aber da wird Trump gewinnen.
Was braucht Biden denn eigentlich, um die restlichen Wahlleute zu kriegen?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Also entweder er gewinnt noch in 2 beliebigen Staaten von diesen 5 oder in Pennsylvania. Das brächte ihm nämlich alleine 20 Wahlleute. Das heißt umgekehrt, Trump muss in Pennsylvania gewinnen. Er liegt da auch in Führung, aber Biden holt auf, genauso wie in Georgia und in North Carolina. In Nevada und auch in Arizona führt Biden im Moment knapp. Für Arizona, da haben der Sender Fox News und die Nachrichtenagentur AP sogar schon früh einen Sieg für Biden gemeldet, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Da hat nämlich Trump im Laufe der Auszählung aufgeholt.
Wann wissen wir denn dann mehr?
Gute Frage. Also die Wahlkommission in Georgia, die hat sich vor gut einer Stunde geäußert. Da führte Trump zu dem Zeitpunkt mit 18.000 Stimmen und es waren noch etwas mehr als 61.000 auszuzählen. Inzwischen meldet CNN, dass der Vorsprung von Trump nur noch bei 15.000 Stimmen liegt. Das bleibt spannend und da fehlt auch nicht mehr viel. Nevada hat seit gestern keine neuen Zahlen geliefert, wollte sich aber jetzt irgendwie eigentlich in diesen Minuten äußern. Aus Arizona soll es heute Nacht unserer Zeit neue Daten geben. Von North Carolina habe ich keine Ankündigung. Da sieht es aber gut aus für Trump. Und in Pennsylvania, da kann es noch Tage dauern. Da werden nämlich Briefwahlstimmen auch dann noch gezählt, wenn sie 3 Tage nach der Wahl ankommen. Hauptsache, sie haben den Poststempel vom Wahltag.
Das heißt, wann gibt es dann einen neuen, ja, oder eben auch alten Präsidenten?
Auch eine gute Frage. Ich behaupte mal, dass das so oder so noch Tage oder Wochen dauert, weil nämlich das Trump-Team auch schon mehrere Klagen eingereicht hat. Die meisten richten sich dagegen, dass Briefwahlstimmen eben noch später eintreffen dürfen. Trump behauptet ja schon seit Wochen, dass bei der Briefwahl betrogen werden könnte, ohne Belege zu liefern. Und die Wahlbeobachter der OSZE haben heute auch erklärt, dass es dafür überhaupt keine Hinweise gibt. Aber Trump hat heute nochmal getwittert, stoppt die Auszählung. Nur, wenn man jetzt aufhört, dann hätte Biden gewonnen. Das hat Trump aber offenbar niemand gesagt.
Haben die Klagen denn überhaupt Aussicht auf Erfolg, Matthias?
Schwer zu sagen. Also zum einen sind das einfach Gesetze der Bundesstaaten, die kann ein Richter nicht einfach so ändern. Aber Trump hat ja schon angekündigt, dass er bis vor das oberste Gericht ziehen will. Und wenn dann der Supreme Court mit der konservativen Mehrheit entscheidet, dass das verfassungswidrig ist, wenn Stimmen gezählt werden, die nach dem Wahltag eintreffen, dann müssten die womöglich wieder rausgerechnet werden. Und unabhängig davon, ob das was am Ergebnis ändert, das kostet Zeit. Und die Bundesstaaten müssen ihre Wahlleute bis zum 8. Dezember bekannt geben. Das heißt, da gibt es eine Deadline. Dazu kommt, in Wisconsin wird sowieso mit ziemlicher Sicherheit nochmal ausgezählt. Da hat Biden mit gerade mal 20.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Das sind 0,6 Prozentpunkte. Und in Wisconsin gibt es ein Gesetz, das sagt, wenn der Vorsprung des Siegers weniger als einen Prozentpunkt beträgt, dann darf der Verlierer eine Neuauszählung beantragen. Kostet auch Zeit. Mhm. Und wenn es so lange keine Entscheidung gibt, dann heizt das natürlich auch die Stimmung auf der Straße an. Und wer sich jetzt noch an die Wahl 2000 erinnert, da gab es eine Neuauszählung in Florida. Es ging um ein paar hundert Stimmen, die Al Gore weniger hatte als George W. Bush. Und weil genau da am Ende die Zeit zu knapp wurde, hat das oberste Gericht die Neuauszählung gestoppt und Bush wurde Präsident. Und worum es dabei allerdings bei allem nie geht, ist die Gesamtzahl der Stimmen. Das ist ja, ja auch extrem spannend. Die sogenannte Popular Vote. Wenn die zählen würde, dann wäre laut CNN Biden schon Sieger. Die haben nämlich gerade gemeldet, dass Biden 3,7 Millionen Stimmen mehr hat landesweit.
Also wir müssen weiter warten, ob Joe Biden es geschafft hat oder ob Donald Trump eben wiedergewählt wurde. Es wird eben noch ein bisschen dauern, bis wir das konkret wissen und sagen können. Aber wir beobachten das natürlich weiter für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er macht erstmal eine Pause und dann leckt er sich so über die Lippen und dann sagt er das.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Donald Trump gestern zu einem Zeitpunkt, an dem das eben noch gar nicht klar sein konnte, ne? Weil die Wählerstimmen noch nicht ausgezählt worden sind. Aber Donald Trump hat sich da schon als Gewinner gesehen. Und dass er das so keck behauptet, werten Kritiker als Angriff auf die Demokratie. Wir wollen im Update wissen, meint Trump das, was er sagt, wirklich? Ja, oder verrät seine Körpersprache vielleicht auch was anderes? Dirk Eilert ist Experte für nonverbale Kommunikation, hat diverse Bücher dazu geschrieben. Und mit ihm gehen wir jetzt mal richtig schön in die Analyse. Dirk, diese Rede hat insgesamt ungefähr 9 Minuten gedauert. Und in diesen 9 Minuten leckt sich Trump immer mal wieder über die Lippen. Und gerade bei der Passage, wo er sich zum Sieger erklärt, da passiert das häufiger. Warum macht er das?
Er hat es in der Tat sehr oft gemacht. Also dieses vermehrte Lippenlecken ist ein typisches Zeichen für emotionalen Stress. Davon zeigt Trump normalerweise wenig, dieses Mal aber in der Tat sehr viel. Es geht schon gleich am Anfang los. Da bedankt er sich für die enorme Unterstützung der Wähler. Und dann richtet er das Mikro, obwohl schon in Position ist. Das ist eine sogenannte Objektberuhigungsgeste. Dann steht er sehr unruhig, dreht den Oberkörper von einer Seite zur anderen, zeigt eine deutlich erhöhte Blinzelrate, ebenso unwillkürliche Stresszeichen. Also eine Fülle an Stresssignalen diesmal.
Sag nochmal das schöne Wort Objektberührungs, was war das?
Genau, Objektberührungsgeste.
Ist es so eine Übersprungshandlung dann, wenn man sich ein bisschen kurz abreagieren will?
Genau, ja? so bezeichnen. Ah, ja. Und okay. Auch ein Zeichen für Unsicherheit. Mhm. Und spannend war jetzt vor allem das Muster, weil er hat ja die ganzen Bundesstaaten aufgezählt und bei den Bundesstaaten, die er schon gewonnen hatte oder bei denen sein Vorsprung so groß war, dass es klar war, hat er ausschließlich Dominanz- und Überlegenheitssignale gezeigt, aber bei den noch nicht klar entschiedenen Bundesstaaten hat er sich in der Tat jedes Mal die Lippen geleckt. Es schien ihm also bewusst zu sein, dass sein Sieg alles andere als sicher ist.
Und diese Dominanzgesten, welche waren das, wo er sich sicher war bei den Bundesstaaten?
Also typisch für ihn ist sonst, dass er viele mimische Signale von Ärger, Verachtung zeigt. Das war jetzt in der Ansprache spannenderweise nur selten der Fall. Hier hat er hauptsächlich 2 Dominanzsignale gezeigt. Einmal den Kopf in den Nacken legen oder den Kiefer nach vorne schieben. Und das ist übrigens eine typische Angriffsgeste. Also damit unterstreicht er auch nochmal seinen Willen, das Ding durchzuziehen.
Jetzt hast du das ja schon schön erklärt mit Unsicherheit und Dominanz und so weiter und so fort. Was ist dir denn noch aufgefallen? Beziehungsweise glaubt der wirklich an das, was er da sagt, Donald Trump?
Also was sonst noch spannend war, in der 5. Minute hat er eine sehr interessante Mikroexpression gezeigt, als er über Pennsylvania spricht. Da presst er einseitig den Mundwinkel ein. Das ist ein kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung. Und zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt ganz interessant, waren zwar noch nicht alle Stimmzettel gezählt für Pennsylvania, aber das war der Staat, wo er 2016 gewonnen hat, obwohl dort von 92 bis 2012 stets der demokratische Kandidat gewonnen hatte. Also mit Pennsylvania fühlt er sich anscheinend zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest sehr sicher. Gesamtkörpersprachlich muss man aber sagen, hat er alles andere als sicher gewirkt. Fazit meiner Analyse von Trump ist, dass er bereits zu dem Zeitpunkt der Rede geahnt hat, dass er die Wahl wahrscheinlich verlieren wird, sich aber innerlich geschützt hat, indem er sich mental auf die Erfolge, also die gewonnenen Bundesstaaten, fokussiert hat.
Jetzt hast du dir auch die Reaktionen von Joe Biden angeschaut. Mhm. Wir hören sicherheitshalber nochmal nach, was er gesagt hat.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners.
Was ist dir bei Joe Biden aufgefallen?
Also insgesamt hat er sehr ruhig gesetzt gewirkt, wie es typisch für ihn ist, sehr präsidial, dieses Mal auch absolut sicher. Und genau bei der Aussage, die wir gerade gehört haben, hat er symmetrisch mit beiden Händen gestikuliert, keinerlei Stresssignale gezeigt, also Zeichen absoluter innerer Sicherheit.
Ist das denn dann auch wirklich so oder ist das was, wo man weiß, ich muss das jetzt einfach ausstrahlen und ich beherrsche mich jetzt einfach mal die 10 Minuten und mache das?
Ja, sowohl als auch. Also ich sag mal, so eine Gestik kann man simulieren, aber was man nicht unterdrücken kann, sind eben die unwillkürlichen Stresssignale, wie sie sich bei Trump gezeigt haben.
Was auch ein bisschen auffällig ist bei Biden, der lächelt immer nur mit so einer Gesichtshälfte und dann sieht man sogar seine ganz, ganz blendend weißen Zähne. Wirkt das manchmal auch so ein bisschen unnatürlich oder nicht?
Ja, ich habe das auch beobachtet. Also ganz am Anfang seiner Ansprache war das der Fall diesmal zum Beispiel. Da sagt er, nach einer langen Nacht des Auszählens ist klar, dass wir genug Staaten gewonnen haben, um 270 Stimmen zu gewinnen, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Und dann kommt eben genau dieses Lächeln einseitig, was du gerade angesprochen hast. Und dann richtet er sich übrigens anschließend so ein Stückchen auf, körpersprachlich. Und dieses einseitige Lächeln ist ein Dominanzlächeln. Das zeigen wir insbesondere dann, wenn wir uns überlegen fühlen. Und der Grund, warum es hier so künstlich wirkt, ist, dass Biden, wenn er es macht, es so extrem intensiv macht. Also das ist sonst sehr selten. Man könnte sagen, das ist eine Spezialmimik. Und in Kombination mit dem leichten Aufrichten des Oberkörpers ist es eben ein Zeichen für absolute Siegessicherheit. Und gerade weil du auch gefragt hast, ist das bewusst oder unwillkürlich, gerade dieses subtile Aufrichten des Oberkörpers ist eher was, was unbewusst passiert.
Dirk, wieder was dazugelernt dank deiner Erklärung. Dirk Eilert ist Fachmann für nonverbale Kommunikation und wir haben uns nochmal angeguckt, wie Donald Trump und Joe Biden jeweils gestern ihre Ansprachen gehalten haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sei eine ungeheure Bedrohung, so hat es heute der Bundesinnenminister Horst Seehofer gesagt. Und auch der Chef vom Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt nochmal eindringlich.
Ja, insofern denke ich schon, müssen die Sicherheitsbehörden in Deutschland zurzeit sehr wachsam sein, einen sehr scharfen Blick auf die uns bekannten Gefährder werfen.
Nach den Anschlägen in Paris, Nizza und Wien wird die Gefahr durch islamistischen Terror in Deutschland als groß eingeschätzt. Darüber hat heute auch der Bundestag debattiert. Doch woran liegt das, dass das jetzt so wahrgenommen wird? Also hat die Gefahr wirklich zugenommen oder haben wir die vielleicht einfach nur ein Stück weit verdrängt? Darüber habe ich gesprochen mit Guido Steinberg, der ist Nahost- und Terrorismusexperte. Guido, der Verfassungsschutz und auch der Innenminister sprechen davon, dass Deutschland gefährdet sei. Ist das wirklich neu?
Nein, das ist natürlich nicht neu. Zunächst einmal ist es ja vollkommen klar, wenn wir sehen, dass 5 Angriffe passieren, 3 davon in Frankreich, einer in Dresden, einer in Wien in den letzten Wochen, dass wir da auch mit weiteren Attacken rechnen müssen. Außerdem hat auch in den letzten Jahren schon keine Ruhe geherrscht. Aber im Unterschied zu den Jahren vor 2018 haben die deutschen Sicherheitsbehörden die meisten Terrorplanungen vereiteln können. Und deswegen hatten wir diese lange Ruhephase, also seit 2017 keine nennenswerten Anschläge mehr, fast in ganz Europa. Und jetzt diese kleine Welle.
Wenn du das jetzt so schilderst, Guido, dann geht das ja schon in die Richtung zu dem, was der deutsche Verfassungsschutz gesagt hat. Also die sagen ja auch, die Gefahr ist eigentlich die ganze Zeit da. Nur die Behörden haben eben gute Arbeit geleistet, also viele Sachen vereitelt. Das heißt, deine Einschätzung ist da ähnlich. Siehst du das auch so?
Ja, ich würde nur die Rolle der deutschen Sicherheitsbehörden dabei nicht überbewerten. Dazu neigen die natürlich in solchen Momenten. Aber es sind insgesamt 3 Faktoren. Es ist zum einen die wirklich fast lückenlose Überwachung der Amerikaner, die auch internationale Kommunikationsströme überwachen. Und das machen die Deutschen so gut wie gar nicht. Zweitens ist der IS schwächer geworden. Er kann keine großen Anschläge in Europa mehr organisieren. Er scheint auch den Kontakt zu seinen Gefolgsleuten hier verloren zu haben. Und drittens kommt dann die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden.
Und warum sagst du, muss man da jetzt vorsichtig sein? Also darf man das nicht überbewerten? Ich meine, im Sinne der deutschen Sicherheitsbehörden ist das natürlich, das zu sagen.
Naja, das ist richtig. Nur gibt es eben eine ganze Menge andere Faktoren, die dazu beitragen, dass sich die Lage beruhigt hat. Und man muss eben auch sehen, dass der Fall in Dresden ja darauf hingewiesen hat, dass es hier in Deutschland größere Probleme gibt.
Was vermutest du denn? Du hast ja gerade schon gesagt, also insgesamt ist der IS schwächer geworden. Trotzdem kann man immer noch sagen, dass hinter den Taten, wenn wir jetzt nochmal gucken auf Paris, auf Nizza, auf Wien, dass der IS da wirklich als Organisation dahinter steht?
Nein, nein. Es sind Einzeltäteranschläge. In Wien wissen wir das noch nicht ganz genau. In den anderen Fällen sieht es danach aus. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass der IS seit 2017 nicht mehr in der Lage ist, seine vielen Anhänger zu kontaktieren. Er hat viele Anhänger, das wissen wir. Er hat Leute, Menschen in einer Zahl rekrutiert, wie keine dschihadistische Organisation vor ihm. Seine Ideologie, die ist noch weit verbreitet, aber als Organisation kann er ganz offensichtlich in Frankreich, in Deutschland und wahrscheinlich auch in Österreich nicht mehr einwirken. Und deswegen ist er darauf angewiesen, dass Einzeltäter in seinem Sinne handeln. Bei den Fünfen jetzt wissen wir allerdings nur bei Zweien, dass sie zumindest IS-nah waren. Bei den anderen wissen wir das noch nicht mal.
Wofür steht das denn jetzt eigentlich? Also wenn wir jetzt diese Anzahl an Anschlägen uns nochmal angucken, das sind ja jetzt einfach einige mehr geworden wieder in der letzten Zeit. Wofür steht das? Also ist dieses dschihadistische Spektrum, ist da gerade eine gewisse Unruhe drin oder wie kann oder sollte man das interpretieren?
Ja, genau so. Da ist Unruhe. Es gibt ganz viele Leute, die der Meinung sind, sie müssten handeln gegen den Westen, gegen die Feinde des Islam, die Schiiten und die Juden. Aber es hat ihnen in den letzten 3 Jahren an Anleitung gefehlt. Und einer ist jetzt nun zur Tat geschritten, nämlich in Paris, zunächst dieser Pakistani und dann der Tschetschene bei dem Mord an Samuel Paty. Und mir scheint es so zu sein, dass hier die Propaganda der Tat wirkt. Jetzt entdecken auch andere, dass hier ja, Gleichgesinnte in ganz Europa zuschlagen können und dass sie vielleicht so Teil einer größeren Bewegung werden können. Das scheint mir der Grund für diese jetzige Zunahme von Attentaten zu sein. Und der Auslöser ist natürlich die Debatte über die Mohammed-Karikaturen in Frankreich.
Kommen wir nochmal zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Also wie gefährlich ist der islamistische Terror im Moment in Deutschland? Was ist denn deine Einschätzung dazu?
Nun, also zunächst einmal ist es ein gutes Zeichen, dass wir es wahrscheinlich mit Einzeltätern zu tun haben. Die sind in der Regel nicht so gefährlich wie Organisationen. Wenn Organisationen handeln, wie beispielsweise in Paris im November 2015, dann sterben mehr Menschen, als wenn Einzeltäter zuschlagen. Fast immer. Das wirklich Besorgniserregende ist, dass Einzeltäter jetzt in etwas größerer Zahl zuschlagen und dass sie, und das gilt zunächst mal nur für die Islamisten, jetzt effektivere Anschläge verüben als noch vor einigen Jahren. Einzeltäteranschläge sind in der Vergangenheit meist gescheitert, wenn sie von Islamisten verübt wurden. Das war jetzt nicht mehr der Fall. In Nizza hat es 3 Tote gegeben, in Wien 4 Tote. Und das ist besorgniserregend, weil das halt bedeutet, dass auch einzelne Personen großen Schaden anrichten können. Großen Schaden, der dann noch einmal größer wird, wenn Gesellschaften falsch reagieren, wenn sie überreagieren.
Wie groß ist die Gefahr durch islamistischen Terror im Moment in Deutschland? Hintergründe von Guido Steinberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona geht uns auf die Nerven. Also zum einen, weil es eben schwer ist, sich nicht damit zu beschäftigen in den letzten Wochen und Monaten. Und dann geht es einem wirklich auf die Nerven. Ja, das meine ich schon so, wie ich sage, weil viele, die infiziert sind oder waren, die berichten ja davon, dass sie nichts schmecken können, dann eine Zeit lang auch nichts riechen. Und dass Corona auch dümmer macht, also auch das wäre ja eine neurologische Auswirkung, also dass Infizierte bei IQ-Tests schlechter abschneiden, das ist allerdings was, was neu ist. Und diese Behauptung kommt von einer großen Studie vom Imperial College London. Und das wollen wir uns nochmal ein bisschen genauer angucken, weil seltsam klingt das schon. Henning Beck ist Neurowissenschaftler und hat sich diese Studie nochmal vorgenommen hier für uns, fürs Deutschlandfunk Nova Update. Henning, wie soll sich Corona denn auf unseren IQ auswirken?
Ja, das ist eine interessante Studie gewesen. Da hat die BBC eine große landesweite, einen IQ-Test, wenn man so will, schon durchgeführt, einige Zeit. Und da konnte man online Fragen beantworten. Und über 80.000 Leute haben da mitgemacht. Und da hat man festgestellt, wenn die Leute angegeben hatten, dass sie mit Covid-19 infiziert waren, dass sie dann schlechter in diesem Test abgeschnitten hatten. Und die Forscher sagen, das entspricht zu etwa guten 8 IQ-Punkten, die in diesem Test schlechter abgeschlossen haben als die Vergleichsgruppe.
Und was sagt das jetzt aus?
So, jetzt kommt nämlich der Punkt. Das ist eine Studie, ich sag's mal so. Ja, also da ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu kritisieren. Denn es ist natürlich klar, wenn du jetzt beatmet wirst und lange auf Intensiv liegst und so, dass du danach nicht so schnell wieder in die Gänge kommst, ist klar. Also da wurde zum Beispiel nicht untersucht, wie lange diese Corona-Infektion her war. Man hat auch nicht untersucht, wie clever die Leute vorher waren. Also man hat nur festgestellt, die Leute, die irgendwann mal Corona hatten, die waren schlechter. Aber ob die vorher schon dumm waren, das weiß man nicht. Und es waren 9 Testfragen in diesem Katalog. Der große IQ-Test von RTL hat 10 Testfragen. Da sieht man schon, auf welchem Niveau sich diese Umfrage bewegt hat. Ich möchte deswegen diese Aussage ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen.
Mit einem sehr großen Fragezeichen, Henning, wenn ich dich richtig verstehe. Das heißt, das sind alles so Punkte, wo man jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen müsste, das ist nicht valide genug so als Aussage.
Ja, und wir leben ja in einer Zeit, wo gerade mit Corona, da werden sehr schnell, kurzfristig irgendwelche Studien auf so einen Preprint-Server draufgekloppt, so nach dem Motto, ja, wir haben mal was gefunden, aber das Review, also das Gutachterverfahren läuft noch. Und wenn es jetzt um Medikament geht, um Leute zu behandeln, dann verstehe ich das auch. Ja, okay, aber das ist jetzt eine Studie und gerade in der Psychologie weiß man, Statistik bei IQ Tests, große Vergleichsgruppen, da muss man ein bisschen länger hinterherhaken. Da muss man auch standardisiert im Labor messen und nicht zu Hause kann sich jeder mal durchklicken, wie er gerade lustig ist. Und da bin ich dann immer vorsichtig, sowas dann gleich an die große Glocke zu hängen. Mhm. Dass Corona aufs Gehirn gehen kann, das hast du ja eben schon gesagt, das kann durchaus passieren. Ob das wirklich unseren IQ zusammenfrisst, da wäre ich ein bisschen skeptischer.
Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Eigentlich macht nicht Corona dumm, sondern höchstens diese wissenschaftlichen Schnellschussdebatten.
Ja, und wir erleben auch ein bisschen eine Zeit, wo das zu unkritisch passiert, meiner Meinung nach. Wir rühmen uns immer Wissenschaft, unite behind the science und das ist alles gut. Aber wenn das zu schnell passiert, dann entwissenschaftlichen wir auch unsere Diskussion. Und das muss man immer schon auf einen validen Grund stellen. Und nicht ohne Grund gibt es halt Gutachter, die das alles sich nochmal anschauen und nicht jeden Kram, der dann schnell irgendwo hingeleitet wird, dann gleich an die große Glocke hängen. Und es kann sein, dass in dieser Studie wirklich was Valides drin ist, aber so wie das im Moment formuliert ist, wäre ich doch eher skeptisch.
Du hast das ja gerade schon gesagt, Henning. Also sehr, sehr viele Studien hat das in der letzten Zeit gegeben, eben zu Corona. Wie kann ich denn jetzt als Laie erkennen, ob das eine gute Studie ist mit einem gesicherten Ergebnis, wo man einfach am Ende steht und sagt so, ja, damit kann man wirklich was anfangen?
Ja, Wissenschaft ist immer nur die aktuellste Form des Irrtums. Ja, also wir wissen nie immer genau, wie es ist, sondern man irrt sich so voran. Und bei Corona erleben wir zum ersten Mal live, wie sich wissenschaftliche Studien entwickeln. Was man tun kann, zu schauen, wo wird das veröffentlicht. Also viele Journals haben schon als Aufnahmekriterium recht hohe Hürden. Also wenn es in Nature oder Cell oder in Science ist, auf den Namen da schon ein bisschen achten. Und ganz wichtig, viel wird rausgetweetet von irgendwelchen Politikern oder Leuten, die jetzt mal eine Studie irgendwo anpinnen. Mal darauf achten, ob das in einem halben Jahr immer noch so ist. Die Studie dann nochmal anschauen und ob das wirklich so haltbar ist, setzt sich erst im Laufe der Jahre oder Monate durch. Ich kann mich an viele Studien aus dem Frühjahr erinnern, die habe ich mir angeschaut, die sind gar nicht mehr so haltbar und das, was man damals dachte, stimmt nicht mehr. Also da muss man ein bisschen langen Atem haben und das auch immer nochmal so ein bisschen gegenchecken. Vielleicht mal so einen Bookmark draufsetzen auf die Studie und dann einfach ein halbes Jahr später nochmal nachgoogeln. Und dann stellt man schon meistens fest, ob sich das durchgesetzt hat oder nicht.
Henning, wir sprechen ja öfter miteinander in Deutschlandfunk Nova, ne? Und du bist richtig on fire. Das ist neu für mich, muss ich jetzt mit.
Ja, das regt mich ein bisschen auf. Verstehst du, es geht hier um Wissenschaft und damit wird ja rausgeballert, was geht und jeder tweetet hinterher. Junge, Junge, da muss man mal hier die Wissenschaft, die Natur hat immer recht, hat mein Lehrer gesagt.
Ja. Okay, Henning, das nehmen wir mit in diesen Abend. Danke dir für die Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova Update.
Hat sich eigentlich schon jemand um den Umzug gekümmert? Nee. Okay, dann machen wir das jetzt. Wobei, vielleicht muss ja auch niemand ausziehen, aber falls doch, ist es natürlich besser, man hat einen Plan. Sollte Biden neuer Präsident der Vereinigten Staaten werden, dann müsste er raus aus seiner alten Hütte. Wobei Hütte, naja, also ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Und er müsste dann eben rein ins Weiße Haus und Donald Trump müsste logischerweise ausziehen. Und zwar am 20. Januar. Das ist das magische Datum, was der neue Präsident mitbringen darf und wie so ein Umzug abläuft. NOVA-Reporterin Verena von Keitz kann euch das sagen. Verena, Umzugsdatum 20. Januar, das ist immer dasselbe Datum. Warum geht denn kein anderer Tag?
Also am 20. Januar ist ja die Vereidigung des neuen oder alten Präsidenten. Mittags um 12 Uhr ist das Weiße Haus dann offiziell Wohnsitz des neuen Präsidenten, wenn es einen neuen Präsidenten gibt. Und am gleichen Tag werden alle Sachen des vorhergehenden Präsidenten rausgebracht. Und innerhalb von wenigen Stunden, also während die Vereidigung läuft, müssen die Sachen des neuen rein und alles hergerichtet werden.
Ah, das heißt, wer neu einzieht, darf auch eigene Möbel mitbringen.
Ja, der darf im privaten Wohnbereich des Weißen Hauses im zweiten und dritten Stock der sogenannten Residence, da darf er machen, was er will, da richtet sich die Präsidentenfamilie schön ein, kann diese Räumlichkeiten nach eigenen Bedürfnissen gestalten, aber man muss schon sagen, viele der Räume und Säle im riesigen Weißen Haus, da gibt es ja insgesamt 132 Räume und Säle, die sind historisch und dürfen nicht verändert werden. Es gibt überhaupt, muss man auch sagen, sehr viele Auflagen, also in dem Moment, wo du da einziehst als First Family, ändert sich dein Leben wirklich radikal.
Inwiefern? Was wird denn alles radikal anders?
Also es ist ja alles vor allem darauf ausgerichtet, dass dem US-Präsidenten einfach nichts passiert. Und das führt dazu, dass du zum Beispiel nicht einfach die Fenster aufmachen kannst, wie Michelle Obama Ellen DeGeneres in ihrer Talkshow erzählt hat.
The one thing people don't realize is we can't do little things like open windows. I mean, the windows in our house don't open.
Krass.
Also man kann diese 147 Fenster des Weißen Hauses einfach nicht aufmachen, die lassen sich nicht öffnen. Du kannst also nie eine frische Brise Luft reinlassen. Das hat Michelle Obama nach eigenen Angaben wirklich sehr vermisst in den 8 Jahren, in denen sie dort gewohnt hat. Zumal du auch beim Autofahren, also wenn du rumgefahren wirst, das Fenster nicht runtermachen darfst. Du wirst ja auch immer gefahren und dann muss das Fenster aber immer zubleiben. Der Secret Service ist die ganze Zeit vor Ort und du darfst einfach quasi nichts mehr eigenständig machen, also einkaufen oder spontan irgendwas tun. Alles muss immer vom Secret Service vorbereitet werden und das braucht dann wohl in der Regel einen Vorlauf von mindestens 4 Stunden.
Okay, also das heißt so spontane Sachen, weiß ich nicht, ich rufe meine Freundin an, möchte gerne mit der einen Kaffee trinken gehen, das geht nicht, oder wie?
Nee, das geht tatsächlich nicht so. Es dauert auf jeden Fall länger und es braucht immer einen ziemlich großen Aufwand. Übrigens, wenn du mal krank wirst, musst du natürlich auch nicht zum Arzt. Der kommt dann zu dir. Das hat Barack Obama dem Late Talker Jimmy Kimmel erzählt.
If you have to go to the dentist, do you go to the dentist?
No, or does dentist,
the
dentist comes to me.
Dentist comes to you. Do you yes. have the chair and the tools
and you got
spin
the whole
on the
chair,
floor?
Everything is all there
everything
set up.
Is there.
Yeah, in the basement. I didn't know.
Genau. Also es ist eine vollständig eingerichtete Zahnarztpraxis im Keller des Weißen Hauses und Barack Obama sagt ja, das wusste er selbst vorher nicht.
I didn't know. Also wirklich. Ja, krass. Ist das, ich meine, das sind natürlich, ich finde das schon harte Einschränkungen. Ich weiß nicht, will man das? Also so als normaler Durchschnittsmensch, ich glaube, ich würde sagen, hätte ich keinen Bock drauf, aber okay, ich bin auch keine Präsidentin von irgendwem oder von irgendwas. Auf der anderen Seite, ist dieses Leben im Weißen Haus luxuriös? Luxuriös kann man das sagen?
Ja, schon sehr. Also man bekommt tatsächlich durch die Biografie von Michelle Obama, Becoming, hat sie ja geschrieben, einen sehr guten Eindruck, wie es da so abläuft und wie schwierig das auch ist, sich darauf einzulassen. Und da wird aber einfach auch klar, wie luxuriös dieses Leben ist. Also der Service-Staff ist wirklich ein großes Team, knapp 100 Leute, die sich um den Haushalt, um alles kümmern, die arbeiten in Vollzeit da. Dann gibt es noch so um die 250 Teilzeitkräfte. Die Familie hat natürlich Vollpension, wird von SterneköchInnen versorgt, die sich auch nach den Vorlieben richten des jeweiligen Präsidenten. Was aber offenbar viele der neu ankommenden Präsidentenfamilien überrascht, dass sie nämlich, weil man hat ja dieses Hotelgefühl, ne, all-inclusive, du musst aber die Lebensmittel, die eingekauft werden, tatsächlich bezahlen. Also keine Miete und du musst auch nicht das Personal bezahlen, aber die Lebensmittel wie auch sämtliche andere Dinge des täglichen Lebens, also vom Toilettenpapier über die Handcreme und die Schnittblumen und auch die Kleidung. Laura Bush, die Frau von George W. Bush, die meinte, das habe sie auch schon überrascht, also welche Kosten da das Leben im Weißen Haus mit sich bringt. Weil von ihr zum Beispiel als First Lady eben auch erwartet wurde, viele verschiedene Designerstücke zu tragen und zu bezahlen.
Auf keinen Fall zweimal dasselbe tragen. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was passieren könnte. Wenn jetzt tatsächlich Biden Sieger wird, ne, wechselt dann eigentlich auch die Belegschaft im Weißen Haus oder bleibt es gleich?
Nein, das wechselt nicht automatisch. Also viele von denen, die dort arbeiten, sind wirklich sehr viele Jahre in dem Job. Oftmals sind es auch so Familienjobs, ne, die sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Sie müssen sich dementsprechend immer wieder auf die neue Situation einstellen, mit einem neuen Präsidenten und auf die Wünsche der neuen Familie eingehen. Immerhin gibt es nach der Wahl, also jetzt, ne, nach der Wahl bis zum Einzug, ja eine Phase von etwas mehr als 2 Monaten, in der normalerweise klar ist, bald zieht hier jemand anders ein oder nicht. Normalerweise ist der Wechsel auch immer gut abgelaufen. Der republikanische Präsident George W. Bush hat zum Beispiel, als klar war, dass nach ihm der Demokrat Obama ins Weiße Haus einzieht, seinem Staff auf dem South Lawn vor dem Weißen Haus Folgendes gesagt.
So over the next 75 days, all of us must ensure that the next president and his team can hit the ground running. I will be honored to stand with you at the finish line.
Also, das hat tatsächlich auch schon so eine präsidentielle, finde ich, Haltung, alles zu tun, damit der nächste Präsident gut ankommt und einfach alles läuft.
Ja, wie ist das Leben im Weißen Haus? Jetzt wisst ihr es, ganz viele Sachen. Ehrlich, Verena, wusste ich auch noch nicht. Danke für den Einblick hier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ja schöner zu gewinnen, so ganz im Allgemeinen, ne? Also ich meine, jetzt mal ehrlich, ihr gewinnt doch auch lieber, es zu verlieren, oder? Unser Gehirn versucht da auch tatsächlich einiges, um das nicht zu akzeptieren, wenn wir verloren haben. Also, na, vielleicht haben die anderen ja alle geschummelt. Oder das Spiel, das ist sowieso total ungerecht und die Regeln sind auf jeden Fall doof. Ja. Wer Regeln und Mitspieler und Mitspielerinnen nur dann hinterfragt, wenn er gerade mal nicht gewinnt, ja, dann ist das ein schlechter Verlierer oder eine Verliererin. Was das mit der US-Wahl zu tun hat und dass man lernen kann, ein besserer Verlierer zu werden, das erzählt euch Nova-Reporter Stefan Beuting.
Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not.
Nein, ist es nicht. Und schon gar nicht, wenn du Donald Trump heißt. Den Satz sagte er vor der Wahl. Ein Moment der Selbstreflexion. Aktuell ist er wieder im Kampfmodus. Motto, wenn das Ergebnis nicht günstig ausfällt, dann sind halt die Regeln schlecht. Oder die Mitspieler haben mich betrogen. So klingt ein schlechter Verlierer.
Von allem, was man von der Person Trump mitkriegt, jetzt jenseits der politischen Einstellungen, würde ich behaupten, das ist eine Person, mit der ich keine Spiele spielen möchte.
Das ist Ulrich Blum, Spieleautor, Spielefan und anders als Trump sehr gut im Verlieren. Selbsteinschätzung auf der Skala von 1 bis 10?
9,8.
Really?
Ja, in der kreativen Arbeit ist Umgang mit Scheitern und Fehlern absolut zentral. Weil mein kreatives Werk, das ich erschaffe, das wird nie auf den ersten Schlag perfekt sein. Das wird immer nur besser, wenn ich willens bin, zu akzeptieren, dass da Fehler drin sind, diese erkenne und sie dann verbessere.
Für alle diejenigen, die irgendwo zwischen 9,8 und 0, Trump liegen, hat Ulrich Blum einen guten Tipp, beziehungsweise eine Geschichte über ein Spiel, das er mal gespielt hat, bei dem ihm etwas klar geworden ist.
Also ich kann mich an eine Partie erinnern, wo ich meinen ersten Zug so massiv vergeigt habe, dass alle Mitspieler gesagt haben, ja komm, wir können auch einfach nochmal anfangen.
Age of Steam heißt das Spiel. Allen war klar, dass der Uli hier mal so gar keine Chance haben wird. Aber der so?
Nö. Wir lassen das jetzt so. Und alles außer letzter werden ist für mich ein Gewinn.
Nicht der Sieg an sich, sondern der Prozess. Nicht das absolute Ziel gewinnen, sondern die relative Entwicklung zur Ausgangslage. Die zählt.
Ich wurde 3. von 5. Und das ist eine meiner besten Spieleerfahrungen, die ich zu dem Thema in Erinnerung habe.
Eins seiner Spiele heißt übrigens, man muss auch gönnen können. Gutes Motto. Es könnte fast von einem sein, der vor 20 Jahren gezeigt hat, aus welchem Verliererholz er geschnitzt ist.
Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States.
Al Gore war das. Damals ebenfalls ein knappes Rennen zwischen ihm und George W. Bush. Die Wahl ging vor die Gerichte. Die entschieden hin und her und am Ende gegen Gore.
Let there be no doubt. While I strongly disagree with the court's decision, I accept it.
Al Gore lächelt, als er da vor die Presse tritt. Und man sieht, wie schwer ihm das alles fällt. Das tut schon weh beim Zuschauen.
Der Niederlagen bedeuten für viele Menschen natürlich auch eine Bedrohung ihres Selbstbildes oder in der Psychologie sagen wir Selbstkonzept.
Roman Trötschel, Professor für Sozialpsychologie aus Lüneburg, untersucht Verhandlungssituationen mit dem Ziel, dass es eben keinen Verlierer gibt und im besten Fall nur Gewinner. Aber auch er kennt natürlich Situationen, in denen das nicht klappt.
Dann Situationen von Wahlentscheidungen, wo ein Gewinner und ein Verlierer bestimmt wird. Da reagieren natürlich Menschen sehr sensibel, wenn sie da auf der Seite des Verlierers sind.
Trötschels Tipp, sich über mehrere Dinge definieren, die Selbstkomplexität erhöhen. Dann kann das Scheitern in dem einen Bereich abgepuffert werden, durch Erfolge in einem anderen. Und wer viele dieser Bereiche hat, der kann sogar durchs Verlieren lernen.
Und gerade in Situationen, wo man soziale Vergleichsprozesse anstößt und dann Misserfolgsrückmeldung hat, da reagiert das Selbstbild sehr, sehr sensibel auf negative Rückmeldungen aus der Umwelt.
Roman Trötschel, Al Gore und Ulrich Blum, die scheinen das auf ihre Weise zu verstehen und zu praktizieren. Wer in diese Top-Liga der Premium-Verlierer und Frusttoleranten aufsteigen will, der muss eben fleißig üben. Und zwar das Verlieren.
Aus Fehlern und aus Scheitern lernen ist, finde ich, eine extrem wichtige Fähigkeit, die man sich sowieso antrainieren sollte. Und Spiele sind ein Weg, dahin zu kommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.